Jesaja, Kapitel 6, Vers 1 bis 8. Im Todesjahr des Königs Usia sah ich den Herrn sitzen auf einem hohen und erhabenen Thron, und seine Säume füllten den Tempel. Seraphim standen über ihm. Jeder von ihnen hatte 6 Flügel. Mit 2 bedeckten sie ihr Angesicht, mit 2 bedeckten sie ihre Füße und mit 2 flogen sie. Und einer rief dem anderen zu und sprach: Heilig, heilig, heilig ist der Herr der Herrscher. Die ganze Erde ist erfüllt von seiner Herrlichkeit. Da erbebten die Pfosten der Schwellen von der Stimme des Rufenden, und das Haus wurde mit Rauch erfüllt. Da sprach ich: Weh mir, ich vergehe, denn ich bin ein Mann mit unreinen Lippen und wohne unter einem Volk, das unreine Lippen hat. Denn meine Augen haben den König, den Herrn der Herrscher, gesehen. Da flog einer der Seraphim zu mir, und er hielt eine glühende Kohle in seiner Hand, die er mit der Zange vom Altar genommen hatte. Und er berührte meinen Mund damit und sprach: Siehe, das hat deine Lippen berührt, deine Schuld ist von dir genommen und deine Sünde gesühnt. Und ich hörte die Stimme des Herrn fragen: Wen soll ich senden und wer wird für uns gehen? Da sprach ich: Hier bin ich, sende mich. Herr Jesus Christus, ich bitte dich nun, dass dein Wort nun unsere Herzen erreicht, dass es uns reinigt, ermutigt und befähigt zu deiner Sendung. Amen. Der Prophet Jesaja hat ja gewissermaßen eine besondere Stellung in der Bibel. Er verkündigt die reichhaltigste und die umfassendste Botschaft aller Prophetenbücher. Ich denke, kein anderer Prophet hatte diese Schau von Gottes Heilsgedanken wie Jesaja. Er wirkte im Königreich Juda zur Zeit von König Hiskia. Es war eine Zeit von großer Bedrohung für das Volk Gottes durch fremde Mächte. Jesaja verurteilte scharf den Götzendienst Israels und ihre Neigung, sich auf fremde Mächte zu stützen, statt zum Herrn umzukehren. Aber darüber hinaus gab er immer wieder Ausblicke auf den Heilsplan Gottes, bis hin zum Gerichtstag des Herrn am Ende der Zeiten und zur Erlösung Israels und der Nationen durch den Messias. Jesaja wurde es von Gott geschenkt, den Herrn Jesus in einer besonderen Weise zu schauen und zu offenbaren. Das lesen wir in Kapitel 53, zweifellos der Höhepunkt. Jesus als der leidende Gottesknecht, der gekreuzigte Messias. Kein anderes Prophetenbuch wird so oft zitiert im Neuen Testament wie Jesaja. Das Neue Testament bezeugt überall, dass Jesus die Erfüllung aller Prophetien Jesajas über den kommenden Messias ist. Das Jesaja-Buch selber ist ein Meisterwerk Gottes. Es ist wie eine kleine Bibel in der Bibel sozusagen. Es gibt da eine Parallele. Die Kapitel 1 bis 39 entsprechen den 39 Büchern des Alten Testaments. Und dann ist da so ein Einschnitt, ja, mit Kapitel 40, tröstet, tröstet mein Volk. Und dann kommen die Kapitel 40 bis 66, das entspricht den 27 Büchern des Neuen Testaments. Und das Evangelium des Neuen Testaments ist im zweiten Teil schon enthalten. Das ist doch wunderbar. Und wer war nun dieser Mann Jesaja, der diese erhabene Botschaft von Gott erhielt? Wir wissen über seine Person nicht viel. Jesaja tritt ganz hinter seiner Botschaft zurück. Die persönliche Stelle ist die, die wir gehört haben, seine Berufung als Prophet durch Gott. Unsere Predigtreihe ist ja mit dem Thema überschrieben: Glaubensvorbilder im Alten Testament. Deshalb werden wir heute mal drüber nachdenken, weshalb Jesaja ein Vorbild des Glaubens ist und was das uns zu sagen hat. Der erste Punkt ist die Gottes- und die Selbsterkenntnis. Vers 1, er sah den Herrn sitzen auf einem hohen und erhabenen Thron, seine Säume erfüllten den Tempel. Die Berufung Jesajas durch Gott beginnt mit einer Schauung Gottes, einer Vision. Wie kann überhaupt ein sterblicher Mensch den lebendigen Gott sehen? Ist das denn möglich? Paulus bezeugt in 1. Timotheus 6, Vers 16, Gott wohnt in einem unzugänglichen Licht, in den kein Mensch gesehen hat, noch sehen kann. Niemand, kein Mensch kann den ewigen, heiligen, unsichtbaren Gott mit seinen menschlichen Augen sehen. Er ist in einer anderen Dimension, in die wir nicht hineinkommen. Es geht nur, wenn Gott selbst sich den Menschen offenbart. Und zwar in einer Gestalt, die er mit seinen Sinnen wahrnehmen kann und die seinem Geist erträglich ist. Johannes 1, Vers 18. Niemand hat Gott je gesehen. Der eingeborene Sohn, der im Schoß des Vaters ist, der hat Aufschluss über ihn gegeben. Wen hat Jesaja hier geschaut? Den Sohn, Jesus. Denn der ist der Einzige, der Gott, den Vater, offenbaren kann. Er ist der einzige Mittler zwischen Gott und der Schöpfung. Und deshalb ist nach meinem Verständnis die Gotteserscheinung von Yahweh im Alten Testament schon der Sohn Gottes. Ja, Jesus ist im Alten Testament nicht irgendwo Zuschauer, sondern der ist schon aktiv am Werk. Ja, natürlich im Auftrag des Vaters. Hier sehen wir die Herrlichkeit Jesu schon. Ja, und Vers 2 und 3 werden nun die Seraphim beschrieben, ja, die um den Thron her sind und die dieses Heilig, Heilig, Heilig ist der Herr der Herrscharen rufen. Was nimmt Jesaja von Gott wahr, wie er aussieht? Er sieht im Grunde nur seine Heiligkeit. Heiligkeit bedeutet wörtlich abgesondert sein. Gott ist völlig anders, er ist abgesondert. Vom sündigen Menschen und von der gefallenen Welt. Ich frage mich manchmal, was haben wir für Vorstellungen von Gott und von Jesus? Ist es der Gott, den die Bibel bezeugt, oder ist das irgendein Wunschbild? Gottes Heiligkeit wird hier bezeugt und dargestellt durch die Seraphim. Es sind besondere Engel, es sind Thronengel mit einer besonderen Aufgabe. Sie beschirmen Gottes Heiligkeit, sie befinden sich also sozusagen zwischen Gott und den Geschöpfen. Sie bezeugen, Gott ist dreimal heilig, er ist dreimal abgesondert von der Schöpfung. Ist schon ein Hinweis auf die Dreieinigkeit hier. Aber trotzdem ist die Erde von Gottes Herrlichkeit erfüllt. Wie ist das möglich? Sehen wir das? Die Bibel zeigt Gott, erfüllt durch den Sohn die Schöpfung. Im Sohn, in Jesus, hat er sich uns zu erkennen gegeben. In Jesus ist uns Gott so nahe gekommen, näher, als wir uns das vorstellen können. Und deshalb dürfen wir heute schon den heiligen Gott beständig anschauen. In der Person Jesu, in seinem Wort. Das ist doch ein Vorrecht. Ja, ich denke, dass wir sogar mit unserer Bibel noch mehr haben als Jesaja. Was wir an Gottes Erkenntnis daran finden. Vers 4, da erbebten die Pfosten der Schwellen von der Stimme des Rufenden und das Haus wurde mit Rauch erfüllt. Jesaja bekam also diese gewaltige Schau von Gottes Majestät und Heiligkeit. Der himmlische Tempel erbebte von der Stimme der Seraphim. Und wie war ihm dabei zumute? Hatte da so ein angenehmes, prickelndes Gefühl? Liefen ihm da Wonneschauer über den Rücken? Hat das einen Sturm von Begeisterung ausgelöst über Gott? Ja, so stellen wir uns oft Gegenwart Gottes vor. Nein, diese Schau ließ Jesaja im Innersten erzittern. Ja, so wie der himmlische Tempel erbebt ist, so erbebte Jesaja in seinem Inneren. Und er sagt, Vers 5, weh mir, ich vergehe. Denn ich bin ein Mann mit unreinen Lippen und wohne unter einem Volk, das unreine Lippen hat. Was geschieht, wenn der Mensch, der sündige Mensch, in Gottes heilige Gegenwart tritt? Der wird nicht begeistert, sondern er wird sich schlagartig seiner Sünde bewusst. Und nicht in der Art, ha, wir sind halt allzumal Sünder, so ein pauschales, arme Sünder sein, ja, wir haben ja alle Fehler. Nein, seine konkrete persönliche Schuld stand vor ihm. im Lichte Gottes. Und es ging nicht nur Jesaja so, wir lesen das auch von anderen Männern der Bibel. Zum Beispiel Petrus, Lukas 5, Vers 8, ist die Geschichte mit dem wundervollen Fischzug, den er auf den Befehl Jesu hin gemacht hatte. Und danach fiel Petrus vor Jesus nieder und sagte, Herr, geh weg von mir, ich bin ein sündiger Mensch. Ja, wieso denn das? Jesus hat doch gar nicht von Sünde geredet. Petrus wusste auf einmal, das hier, das geht nicht mit normalen Dingen zu. Jesus ist Gott und ich stehe hier vor dem heiligen Gott. In diesem Licht Gottes erkannte er sich, wie er wirklich war. Ein überaus sündiger Mensch. Und auch nicht nur bei Petrus. Wir haben das auch gehört vom Apostel Johannes in der Schriftlesung, in der Offenbarung. Ja, er war ausgerechnet der Jünger, der Jesus am nächsten stand. Er sah den auferstandenen und erhöhten Herrn vor sich. Und er beschreibt seine himmlische Erscheinung ähnlich wie Jesaja, Offenbarung 1, Vers 17. Und als ich ihn sah, fiel ich zu seinen Füßen nieder wie tot. Diese Erscheinung Jesu ließ ihn wie tot zu Boden fallen. Kein Mensch hält Gottes Heiligkeit aus. Und wir sehen also, das Schauen Gottes überführt mich von meiner Sünde, ohne dass Gott irgendein Wort darüber verlieren muss. Ich frage mich, wenn es schon den Gottesmännern in der Bibel so erging, wie wird es mal den Sündern und den Gottlosen im letzten Gericht am weißen Thron gehen, wenn sie mal Jesus von Angesicht sehen werden? Ich denke, Jesus wird nichts sagen müssen. Die werden freiwillig in Feuer sehen. Und es ist auch die Frage an uns, hast du das erlebt, dass dich die Erkenntnis Jesu so von deiner Sünde überführt hat? Hast du dich im Lichte Gottes erkannt, so wie du wirklich bist? Man redet manchmal leichtfertig von Bekehrung, als sei das irgendein frommes Ritual, was man da vollführen muss. Und dann kann man sich Christ und errettet nennen. Aber was ist mit der Überführung von der Sünde? Mit Reue? Mit aufrichtiger Suche nach Vergebung und mit Umkehr und Veränderung meines Lebens, gehört das dazu? Das bedeutet Bekehrung nach der Bibel. Und ich muss sagen, Gott musste auch mich als Gläubigen an den Punkt bringen. Ich war schon als Kind gläubig und trotzdem musste mich Gott jahrelang in die Buße führen. Ich bin ziemlich überheblich gewesen mit meiner Frömmigkeit im Herzen. Trotz allem. Und ich hatte mich nie in der Tiefe meines sündigen Wesens wirklich erkannt. Ich habe viel zu gut von mir gedacht. Und das musste Gott alles zum Einsturz bringen. Und das sehen wir auch bei Jesaja, bei Petrus und Johannes in ähnlicher Weise. Ein Knecht Gottes braucht das Bewusstsein von Gottes Wirklichkeit und seiner Heiligkeit. Er muss Gott kennen, wie er ist, wie ihn sein Wort bezeugt. Aber er muss auch sich selber kennen. Wer bin ich? Gott beginnt den Dienst seines Knechtes immer vom Nullpunkt aus, damit er sich nichts auf sich selber einbildet, dass er sich nicht auf sich selber verlässt, allein auf Gott. Und dieser Text zeigt uns, die wahre Vollmacht eines Boten Gottes beruht erstens auf der rechten Gotteserkenntnis, wer Gott ist, und zweitens auch auf einer tiefen Selbsterkenntnis, wer bin ich? Wer bin ich eigentlich? Auch ein Jesaja brauchte diese Erkenntnis, um Gottes vollmächtiger Bote zu sein. Ja, der zweite Punkt, die Reinigung der Lippen. Vers 6 und 7. Jesaja wurde als Bote Gottes berufen. Und er kannte sich im Licht Gottes. Er kannte sein Problem. Ja, meine Lippen sind unrein. Wie soll der unreine Mensch den heiligen Gott mit unreinen Lippen verkündigen? Er braucht zuerst ein reines Herz. Gott möchte ein gereinigtes Werkzeug gebrauchen. Der Herr Jesus sagt in Matthäus 5, Vers 8, selig sind die reinen Herzen sind, denn sie werden Gott schauen. Und deshalb musste Jesaja zuerst von Gott gereinigt werden. Und dann sehen wir so ein seltsames Sühneritual, wie ein Seraphim kommt, eine glühende Kohle vom Altar nimmt und die Lippen Jesajas damit berührt. Was hat das zu bedeuten? Wenn wir mit der Bildersprache der Bibel ein wenig vertraut sind, dann erschließt sich uns auch diese Handlung. Wofür steht der Altar? Auf dem Altar wurde das Opfer verbrannt. Der Altar steht für das Kreuz. Das Feuer verbrennt das Opfer. Das steht für das Zorngericht Gottes über die Sünde. Was ist jetzt die Kohle von dem Altar? Das ist jetzt die vollendete Reinigung durch die Berührung der Lippen. Das heißt nichts anderes, als dass wir das stellvertretende Opfer Jesu für uns persönlich in Anspruch nehmen. Dadurch geschieht die Reinigung. Hast du das erlebt? Und Jesaja durfte hier annehmen, ich bin dadurch vor Gott gereinigt, ich bin vor Gott gerechtfertigt. Auch das ist schon Gerechtigkeit aus Glauben im Alten Testament hier. Hast du Vergebung deiner Sünden? Bist du ein Gläubiger? Bist du gerecht durch den Glauben? Durch den Glauben, der allein auf Jesus vertraut und auf sein Werk am Kreuz und auf sonst nichts. Und auch das möchte ich hier bezeugen. Es ging so eine Freude durch meine Seele, als ich das endlich verstehen durfte. Die Last meiner Sünde trug Jesus, das Lamm. Das ist Glaube, der verändert und glücklich macht. Und diesen Glauben, der gerecht macht, den bekam Jesaja hier. Und damit konnte er seinen Dienst als Bußprediger Gottes tun. Jesaja sollte die erhabenste göttliche Botschaft weitergeben. Daher brauchte er neben der Vergebung auch die Reinigung seiner Lippen. Denn der Mund redet ja, was im Herzen ist. Ja, und das wird symbolisch dargestellt durch die Reinigung der Lippen. Und ich bin davon überzeugt, Gott möchte das auch für uns. Denn wenn wir den Mund aufmachen, dann soll etwas von Gott rauskommen. Können wir uns fragen, haben wir eine reine, von Gott geprägte Sprache? Oder sprechen wir die Sprache der Welt, so wie die Welt redet, mit ihren Redensarten und Ausdrücken? Erkennt man uns an einer reinen Sprache? Vielleicht sagen wir nun, ich habe ja nicht diese Vulgär- und Fäkalsprache, wie sie in der Volksbibel zu finden ist. Aber wie ist das mit anderen Bereichen meines Sprechens? Und da möchte ich einen Punkt ansprechen, der auch unter uns durchaus gang und gäbe ist. Wir auch als Gläubige üben gerne Kritik an anderen. Ja, oft zu Recht, gewiss, nehmen Fehler wahr. Man hat sich über etwas geärgert in der Gemeinde oder über einen Bruder, eine Schwester. Und was macht man? Man sucht ein offenes Ohr bei anderen Geschwistern, die einem zuhören und einem bestätigen. Ihr Lieben, das sind unreine Lippen. Denn wir müssen uns fragen, worum geht's denn? Worum geht's mir? Geht's mir um den anderen hier? Oder suche ich nur Bestätigung für mich selber, dass ich im Recht bin? Es ist zerstörerisch, wenn wir hintenrum reden. Tun wir darüber Buße? Bitte, ich will nicht sagen, Kritik in der Gemeinde ist verboten, überhaupt nicht. Ist erwünscht. Die Bibel sagt, wir sollen uns gegenseitig ermahnen und zurechtweisen. Ja, aber dafür ist doch Gespräch miteinander nötig. Miteinander, nicht übereinander. Ja, das bedeutet manchmal Konflikt, das bedeutet Auseinandersetzung. Das ist anstrengend, das ist nicht schön. Richtet sich deine Kritik an den sie betrifft? Gehst du das an im persönlichen Gespräch? Manche sagen dann, ach, ich schreibe lieber eine E-Mail. Da kann ich mal so richtig Bescheid sagen. Das ist bequemer und vor allem sicherer. Durch diese Distanz der Online-Kommunikation, die man da hat, kann man sich besser in Deckung gehen. Aber wie kommt das an? Ja, vielleicht war das ja gar nicht so harsch gemeint, aber wir müssen bedenken, eine Nachricht entsteht immer beim Empfänger. Es ist egal, was ich sage, sondern was der versteht, das ist entscheidend. Ja, und schon ist der Konflikt da. Auch das sind unreine Lippen. Deshalb, wenn wir was auszusetzen haben, immer zuerst fragen, bevor wir irgendwas schreiben, würdest du das dem anderen auch ins Gesicht sagen? Wahrscheinlich nicht. Das persönliche Gespräch ist viel besser, ist viel einfacher und effektiver, um Dinge zu klären und auszuräumen. Denken wir daran. Auch du, auch ich, wir sollten mit gereinigten Lippen sprechen. Der dritte Punkt, Gottes Sendung und der Gehorsam des Glaubens. Vers 8, Gott hat Jesaja als seinen Boten berufen. Und ich hörte die Stimme des Herrn fragen, wen soll ich senden und wer wird für uns gehen? Da sprach ich, hier bin ich, sende mich. Stellen wir uns mal vor, wir würden Gott ähnlich wie Jesaja sehen, ihn schauen. Würden wir dann voller Begeisterung losrennen und sagen, oh, ich habe Gott gesehen. Und dann erzählen wir das überall rum, welche Erfahrungen wir gemacht haben. Oh, was ist das für ein großartiger Gott, an den müsst ihr unbedingt glauben. Es war ganz anders bei Jesaja. Denn er hat eine sehr schwere Botschaft von Gott empfangen. Für Israel. Da ging es um Gericht. Da ging es um Buße. Ja, aber auch um Gnade und Wiederherstellung. Sein Auftrag kam nur aus dem Wort Gottes. Der kam nicht aus einer seelischen Begeisterung heraus. Und wie reagiert jetzt Jesaja auf Gottes Ruf? Wen soll ich senden? Wer soll unser Bote sein? Eine ganz schlichte Antwort. Hier bin ich, sende mich. Das ist eine Antwort des Glaubens. Warum? Schauen wir mal Berufung anderer Gottesmänner an, was die gesagt haben. Bei Mose zum Beispiel. Er sagt zu Gott, lieber Herr, ich war 40 Jahre Schafhirte. Ich habe in der Wüste das Reden verlernt. Das geht nicht. Oder Jeremia, haben wir letzten Sonntag gehört. Herr, ich bin viel zu jung. So nehmen die doch gar nicht ernst, die alten Männer. Mose und Jeremia, beide sagen, lieber Gott, bitte nimm mich nicht. Das ist eine Nummer zu groß für mich. Und Jesaja sagt, hier bin ich, sende mich. Kein Einspruch, keine Bedenken. Er sagt ein einfaches Ja. Und dafür brauchte Jesaja Glauben. Er brauchte den Glauben, dass Gott ihn für diesen Auftrag als Boten gebrauchen würde. Diese Antwort kam nicht aus dem Schauen heraus, weil er Gott geschaut hatte in seiner Herrlichkeit, sondern aus dem Glauben. Und sein Dienst, den er dann tat, geschah aus dem beständigen Hören auf Gottes Wort, auf sein Reden. Er sollte ja nur das weitergeben, was Gott zu ihm geredet hat. Er musste beständig daher auf Gottes Stimme hören. Denn er sollte ja Israel und auch uns nicht irgendwelche Visionen und Begeisterung vermitteln, sondern das Wort Gottes. Nämlich diese erhabenen 66 Kapitel des Jesaja-Buches mit Jesus, dem Sohn Gottes, im Mittelpunkt. Das war sein Auftrag, das war seine Botschaft von Gott. Und er glaubte, Gott wird mich gebrauchen und er wird durch mich reden. Er glaubt, trotz seiner Unwürdigkeit diesen Auftrag auszuführen. Ja, auch trotz seiner menschlichen Unzulänglichkeit. Und auch trotz dieses gewaltigen Anspruchs, des göttlichen Auftrags, der dahinter stand. Und es hat mit Begeisterung nichts zu tun. Dafür braucht man nüchternen Glauben. Es gilt auch für uns. Jeder Nachfolger Jesu ist berufen, ein Zeuge Jesu zu sein. Ich sage nicht, jeder muss ein Missionar sein, das nicht. Aber wir sind Botschafter Jesu. Glauben wir das? Was ist der Gegenstand unseres Zeugnisses? Ja, wir sollen nicht nur begeistert sein über unsere persönlichen Glaubenserfahrungen. Ja, das gehört in gewisser Weise auch dazu. Aber in erster Linie sollen wir Jesus, sein Wort und sein Werk bezeugen und weitergeben. Gottes ewige Wahrheiten. Ja, da brauchen wir Hingabe. Da müssen wir den Herrn kennen, wie er ist. Da müssen wir auf ihn hören, was er uns sagt. Wir müssen eine Botschaft weitergeben, für die wir nicht unbedingt den Beifall der Welt erwarten können. Ja, das ist eine Herausforderung an unseren Glauben. Aber dieser Glaube, der bewirkt, dass wir dranbleiben, dass wir weitermachen. Auch wenn wir Misserfolge haben, auch wenn wir abgelehnt werden, auch wenn wir selber versagen. Der Glaube schenkt uns den Mut und die Kraft, dran zu bleiben. Siehst du dich als Bote Jesu? Nicht wenige Christen haben die Haltung heute. Sie wollen im Gottesdienst zwar Gott erleben und seelisch auferbaut werden, aber in der Woche wollen sie ihr altes Leben weiterleben. Dann müssen wir uns fragen, um was geht es dir? Geht es dir um Jesus oder geht es dir um dein eigenes geliebtes Ich und seine Bedürfnisse? Wir, Gemeinde Jesu, wir sind Gottes Sendung in diese Welt. Da wollen wir uns auch persönlich fragen, kennst du deinen Herrn Jesus? Hast du ihn in deinem Leben erlebt? Wie lang kennst du ihn schon? Wie viele Predigten, wie viele Bibelstunden, wie viele Vorträge etc. hast du über ihn gehört? Was weißt du alles über Gott und die Bibel? Siehst du dich selber als einen reifen Christen? Hebräer 5, Vers 12 richtet sich an solche. Bitte, und ich sage das jetzt nicht vorwurfsvoll, aber durchaus ein bisschen herausfordernd. Hebräer 5, Vers 12. Denn obgleich ihr derzeit nach Lehrer sein solltet, habt ihr es wieder nötig, dass man euch lehrt, was die Anfangsgründe der Aussprüche Gottes sind. Und ihr seid solche geworden, die Milch nötig haben und nicht feste Speise. Also er sagt hier, ihr solltet als reife Gläubige längst Lehrer sein. Das heißt nicht unbedingt ein Lehramt in der Gemeinde ausüben, aber ihr solltet in der Lage sein, euren Glauben weiterzugeben, anderen zu erklären. Aber stattdessen wollt ihr immer noch mit der Nuckelflasche mit geistlicher Milch gefüttert werden. Das ist schon ein Vorwurf. Das ist schon provozierend. Und weiter, Hebräer 6, Vers 1. Darum wollen wir die Anfangsgründe des Wortes von Christus lassen und zur vollen Reife übergehen, wobei wir nicht nochmals den Grund legen mit der Buße von toten Werken und dem Glauben an Gott, mit der Lehre von Waschungen, von der Handauflegung, der Totenauferstehung und dem ewigen Gericht. Oh, da würden wir sagen, Mensch, das sind doch gewaltige theologische Themen. Und er sagt, ja, das sind doch nur ein paar Anfängergrundlagen. Habt ihr doch längst drauf. Kennt ihr doch längst. Die Frage ist, was mache ich mit meiner biblischen Erkenntnis? Stelle ich die in den Schrank und erfreue mich an ihrem Besitz? Ja, oder höre ich Gottes Ruf, wen soll ich senden? Ja, vielleicht haben wir Angst vor der Antwort, vor diesem Ruf, sende mich. Oh, dann muss ich nach Afrika oder mich auf die Straße stellen und das kann ich doch überhaupt nicht und so weiter. Ja, ich denke nicht, dass es um Afrika geht, sondern Gott sendet uns erstmal in unser näheres Umfeld. Was ist mit unseren Angehörigen, mit unseren Nachbarn, unseren Arbeitskollegen etc.? Ja, schon das ist schon eine Nummer zu groß für uns. Ne? Also geht mir so. Aber glauben wir, dass Jesus auch durch mich zu den Menschen reden und wirken will? Ja, auch auch nonverbal, durch mein Leben, durch meine Art, durch meine Ausstrahlung, was auch immer. Das möchte Jesus. Das heißt nicht, dass wir ständig predigen müssen. Ich möchte nicht, dass mich jemand falsch versteht. Ich will hier keinen Druck auf jemanden ausüben. Und du musst mehr Zeugnis geben und so weiter. Das bringt gar nichts. Es gibt durchaus Zeiten, da sind wir schwach oder krank. Oder wir können unsere Umstände wegen nicht viel tun. Das kenne ich auch aus meinem Leben. Aber umso größer, finde ich, ist die Gnade, wenn Gott uns die Möglichkeit schenkt, ihm zu dienen. Höre ich Gottes Ruf an mich persönlich? Ist meine Antwort, hier bin ich, sende mich. Herr, lass mich nur ein Gefäß sein in deiner Hand, das du füllen und gebrauchen kannst für deine Zwecke. Amen.